Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir uns jetzt erstmals mit dem Thema Transformation der Mobilität und Infrastruktur beschäftigt. Heute wagen wir nochmal einen Schritt weiter raus und schauen uns mal an, was denn die Stadt damit zu tun hat. Was macht eine Stadt nachhaltig und lebenswert und welche Akteure sind darin überhaupt aktiv und wer gestaltet die Stadt? Dazu sitze ich natürlich auch heute nicht alleine hier, sondern habe mir eine Expertin eingeladen. Vorab, sie ist Architektin, hat bei diversen Bauprojekten davor in Berlin vor allem bei Braun-Busse-Architekten, soweit ich weiß, und auch bei Pott-Architekten mitgewirkt und hat sich dann noch für ein Fernstudium in Journalismus entschieden. Und seit 2018 ist sie jetzt bei der Bundesstiftung Baukultur, die es, glaube ich, seit 2007 gibt, und verantwortet dort als Projektleitung die Veröffentlichung des zweijährlichen Bauberichts. Und was sie da so bewegt, welche Themen da im Fokus stehen, das wird sie uns hoffentlich heute auch nochmal näher bringen. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, Inga Glande. Hallo Inga.
Hallo, schön, dass du da bist und uns an unserem Stiftungssitz in Potsdam besuchst. Ja, ich freue mich.
Am Anfang des Podcasts spreche ich gerne mit den Gästen darüber, was denn überhaupt so die Herausforderung im eigenen Umfeld ist. Denn so eine Transformation, wenn wir jetzt auf Städte beziehen, ist natürlich immer maßlos. Da kommen so viele Themen zusammen und deswegen frage ich gerne, was war denn deine Herausforderung jetzt des heutigen Tages?
Meine Herausforderung des heutigen Tages war vielleicht das frühe Aufstehen. Ich bin nämlich auch heute Morgen aus Berlin hier nach Potsdam gekommen, weil ich vorher beim parlamentarischen Frühstück war, was wir durchgeführt haben. Morgens schon um 7.30 Uhr haben wir uns mit den Bundestagsabgeordneten in Berlin getroffen und zum kommenden Baukulturbericht Neue Umbaukultur gesprochen. Das war sehr spannend, ein intensiver Austausch, hat Spaß gemacht, aber da musste ich früh aus dem Bett.
Ja, da kann sich sicher der ein oder andere auch reinversetzen, aber auch spannend, auf den Bericht kommen wir sicher später nochmal zu sprechen. Vielleicht, jetzt haben wir so ein bisschen was, wie dein Alltag auch vielleicht an besonderen Tagen auch aussehen kann. Was hast du denn überhaupt studiert und was waren so für dich seit dem Studium ins Berufsleben und darüber hinaus bis jetzt in die Position, in der du bist, die wichtigsten Steps für dich und was hast du davon mitgenommen?
Ja, also studiert habe ich Architektur in Braunschweig, in der Stadt, in der ich auch geboren bin. Bin da also haften geblieben und hatte das eigentlich gar nicht so vor. Ich wollte eigentlich unbedingt raus in die weite Welt. War aber ein bisschen unsicher nach dem Studium, was ich eigentlich machen möchte. Das geht ja vielen so. Also wenn man Glück hat, dann weiß man es irgendwie schon ganz früh, wo das eine Talent liegt. Das war bei mir nicht so. Mich haben eben viele Sachen interessiert und viele Themen Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich ganz breit beworben. Ich glaube, ich habe mich für damals auch schon für Journalismus beworben zum Studium, Kulturkommunikation, Wirtschaftskommunikation, Medienwissenschaften, BWL und Architektur. Also eine bunte Mischung an Themen, die mich einfach interessiert haben. Und Architektur ist es geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schau dir das doch mal an, wie das so läuft und aufhören kannst du immer noch. Und dann lief das aber ganz gut. Und ich habe auch, ja, es war einfach eine schöne Studienzeit, muss man auch sagen. Viele meiner Freunde kennengelernt, das ist ja auch sehr wichtig. Aber es hat eben auch Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, man setzt sich eben sehr viel mit den Bedürfnissen von Menschen auseinander. Wie wollen sie leben? Wie wollen sie ihren Alltag gestalten? Sich dann in die Lage von einer bestimmten Person hineinzuversetzen, wenn man zum Beispiel eine Bibliothek entwirft, in die Lage der Bibliothekarin, in die Lage der Bibliotheksnutzerin und das sich dann wirklich zu eigen zu machen und zu überlegen, was für einen Raum braucht diese Person. Das finde ich sehr, sehr spannend an diesem Berufsfeld. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann hatte ich einen kleinen Realitätsschock, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, weil ich gemerkt habe, oh, okay, jetzt muss ich auf einmal wissen, wie eine Gipskartonwand aussieht und welche Schraube wohin kommt und wie der Estrich gegossen werden muss. Das hatte ich im Studium jetzt gar nicht so vor Augen. Das war eine harte Lehrzeit, möchte ich mal sagen. War aber auch schön, weil ich eben in einem ganz kleinen Büro angefangen habe und da gleich alles machen musste oder durfte, kann man sagen. Also alle Leistungsphasen, das Bild des Architekten gliedert sich ja in die Leistungsphase 1 bis 9, von eben Entwurf auf der Serviette bis hin wirklich auf der Baustelle stehen und sagen, was wohin kommt. Und das durfte ich eben alles machen. Das war sehr interessant, aber natürlich auch sehr herausfordernd. Wenn wir später auf das Stichwort Baukultur vielleicht nochmal näher eingehen, da liegt auch ein bisschen was im Argen, glaube ich, so, was die Kultur des Bauens angeht. Von daher ist der Job natürlich auch sehr herausfordernd und mir hat dann, ja, teilweise war es mir zu sehr im Detail, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das macht Spaß zu überlegen, wo kommt welche Abdichtungsfolie ans Fenster, an die Wand, so das zu tüfteln. Aber mir hat eben dieser andere Teil, der mich auch schon immer interessiert hat, das Journalistische, das Beschreibende, das Kommunikative, auch wenn eine Baustelle natürlich sehr kommunikativ ist, das hat mir aber ein bisschen gefehlt in meinem Berufsalltag und ich hatte eben auch Lust, ein paar Dinge vielleicht anzugehen, von denen, die mich da gestört haben. Und da habe ich dann überlegt, okay, ich möchte eben dieses Journalistische wieder mehr in meinen Berufsalltag bringen, habe dann dieses Studium begonnen und dann aber auch relativ schnell schon angefangen, mich anderweitig zu bewerben und einfach mal so ein paar Testballons losgeschickt und tatsächlich über den Bewerbungsprozess eigentlich erst so richtig herausgefunden, was ich denn machen möchte. Also, weil ich dann in den Bewerbungsgesprächen saß und gedacht habe, oh, hoffentlich nehmen die mich nicht. Ich möchte das eigentlich gar nicht machen. Oder eben in anderen Fällen, so wie bei der Bundesstiftung Baukultur, gedacht habe, ja, das ist ja total spannend. Das ist genau mein Ding, das möchte ich machen. Und so bin ich dann eben hier gelandet und bin damit tatsächlich auch immer noch sehr zufrieden, weil es eben diese Kombination der vielen Dinge, auf die ich mich tatsächlich damals nach dem Abi beworben habe, das ist es jetzt. Also es ist Kommunikation, es sind gesellschaftliche Themen, hat aber ganz viel eben auch mit dem Bauen zu tun. Also ich musste nicht von Null anfangen, sondern kann darauf aufbauen und das verbindet sich ganz gut.
Ja, sehr spannend. Lass uns doch da direkt mal einsteigen. Was macht denn überhaupt die Bundesstiftung Baukultur aus? Was macht deine Arbeit im Alltag aus? Und was, in welchem Netzwerk, auch aus Politik und Wirtschaft, wo ordnet ihr euch da ein und wo seid ihr da die Ergänzung zu?
Also die Bundesstiftung Baukultur ist aus einer privaten Initiative im Grunde entstanden, also aus einem Netzwerk von Architektinnen und Architekten, Stadtplanern, die gesagt haben, wir brauchen eine unabhängige Institution, die sich für die Baukultur in Deutschland einsetzt. Und da hat dann die damalige Bundesregierung zum Glück drauf gehört und diese Bundesstiftung Baukultur ins Leben gerufen. Und wir sind aber immer noch eben sehr stark auch in dieser privaten Seite, also in der zivilgesellschaftlichen Seite verankert. Wir haben auch einen Förderverein, der uns ganz stark unterstützt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns vielleicht heraushebt von anderen Institutionen, Verbänden und Vereinen, diese Mischung. Ja, dass wir unabhängig arbeiten können, weil wir unabhängig von der Bundesregierung finanziert werden, aber auch unabhängig von der Bundesregierung, weil wir eben aus dieser zivilgesellschaftlichen Initiative gestartet wurden und daraus auch eben diese unabhängige Stimme haben. Und sehen uns eben nicht nur als Vertretung einer bestimmten Berufsgruppe, sondern allen Disziplinen, die mit dem Planen und Bauen beschäftigt sind. Also nicht nur die planenden Berufe, sondern natürlich auch die Bauwirtschaft, die Bauindustrie, der Baustofffachhandel, das Facility Management, also jede und jeder, der mit dem Bauen beschäftigt ist, dafür sehen wir uns in der Verantwortung, da die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das sind laut aktuellen Studien 4,4 Millionen Menschen in Deutschland, also schon eine große Menge an Beschäftigten, für die wir uns da einsetzen. Und es geht natürlich auch darum, die miteinander in Kontakt zu bringen. Also wir sind auch eine Kommunikationsplattform. Also wir versuchen, unseren Auftrag über verschiedene Kanäle zu erfüllen. Wir haben zum einen einen zweijährigen Bericht zur aktuellen Lage der Baukultur, den wir rausgeben, der dann auch direkt in die Politik geht, also ans Kabinett, von da aus im Bundestag und Bundesrat, an die Verwaltungen, aber sich im Grunde auch an jede und jeden richtet. Wir haben kleinere Handbücher, Publikationen, die für spezifische Zielgruppen gemacht sind, zum Beispiel zum Thema Bildung, was dann eher an Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen aus dem Bildungsbereich gezielt ist. Wir veröffentlichen aber auch in externen Magazinen, Zeitschriften und so weiter und machen natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit gezielt, haben aber auch Veranstaltungsformate, wo wir dann eben die verschiedenen Persönlichkeiten in Kontakt bringen, in Austausch bringen. Das ist also auch eine Aufgabe und sind auch selber natürlich vor Ort. Also kommen dahin, wo Baukultur stattfindet.
Jetzt hast du gerade nochmal den Bericht auch angesprochen. Wir stehen ja jetzt kurz vor der Veröffentlichung des nächsten, also von 2022/23, der, ich glaube, dann dem vierten seit, oder dem fünften jetzt schon? Fünften bereits schon seit 2014. Wenn du jetzt mal auf die verschiedensten Berichte zurückblickst, wie haben sich denn auch die Themenschwerpunkte vielleicht verändert? Und was macht vor allem jetzt den diesjährigen so wichtig oder vielleicht welche Maßstäbe legt er nochmal ganz neu?
Die Aufgabe des Baukulturberichts ist im Grunde, einen Bericht zur aktuellen Lage der Baukultur in Deutschland zu liefern. So, das ist so das, was in unserer Satzung steht und dem verpflichten wir uns auch. Wir geben dem Ganzen aber immer ein aktuelles Fokusthema, sag ich mal, was momentan vielleicht besonders wichtig ist, was besonders viele Personen aus dem Bauwesen interessiert, was gerade so das Thema ist. Das müssen wir natürlich auch mal ein bisschen antizipieren, weil wir beginnen ja 1,5-2 Jahre vorher mit unserer Arbeit. Das war 2014-15 im Grunde der Druck auf die großen Metropolen immer noch aktuell. Aber damit haben wir uns das erste Mal da beschäftigt. Da fing das eben an. Und dann im Umkehrschluss dazu ging es im Folgebericht um eher kleinere Städte, Mittelstädte, den ländlichen Raum. Wir haben zum ersten Mal auch das Thema des Donut-Effekts beschrieben. Das sind die leerfallenden Ortsmitten und die ausufernden Ortsränder und was man dagegen tun kann, um eben vitale Ortschaften zu halten und dieses Aussterben des Ortskerns zu vermeiden. Sind dann anlässlich des Europäischen Kulturerbejahrs auch zum Thema Erbe, Bestand, Zukunft gekommen. Also was haben wir für ein gebautes Erbe, auch welche Denkmäler haben wir, wie können wir die pflegen, zukunftsfähig machen und damit umgehen, was kann das auch für eine Chance für uns bieten, und waren dann bei dem Thema öffentliche Räume, was ein bisschen unfreiwillig, aber genau zum richtigen Zeitpunkt kam, als die Corona-Krise startete im Jahr 2021, weil es da natürlich ganz wichtig war. Diese öffentlichen Räume waren ja die einzigen Orte, wo wir uns noch treffen konnten, draußen an der frischen Luft. Und da haben wir dann doch gemerkt, wie wichtig die sind, aber auch welche Defizite es gibt. Und da setzte der Bericht, glaube ich, an genau der richtigen Stelle ein, um eben zu sagen, es gibt eigentlich gar keine richtige Lobby für die öffentlichen Räume. Wer sich dafür verantwortlich fühlt, so eine übergeordnete Verantwortlichkeit. Und dadurch sehen die eben manchmal auch so aus, wie sie aussehen, wenn das der Fall ist. Und jetzt sind wir aktuell natürlich das, was uns alle beschäftigen muss, ist die Klimakrise. Und da sehen wir eben natürlich eine ganz wichtige Rolle der Baubranche. Wir sind für über 50% der CO2-Emissionen verantwortlich, wenn man mal alles zusammenzählt, also inklusive Transportwege und Herstellungsenergie für Materialien. Das heißt, da müssen wir ansetzen, und wir als Bundesstiftung Baukultur sehen eine große Chance darin, mit einer neuen Umbaukultur unseren Bestand nochmal näher in den Blick zu nehmen, und zwar nicht nur den denkmalgeschützten oder das, was augenscheinlich erstmal als besonders erhaltenswert gilt, sondern eigentlich ist erstmal alles erhaltenswert in der aktuellen Lage, weil wir natürlich schauen müssen, dass wir möglichst wenig CO2-Emissionen noch verursachen. Und dem widmet sich dann der aktuelle Bericht, wie man das machen kann, wie man das auch als Chance begreifen kann oder was darin auch positiv ist. Das ist nämlich nicht nur eine Last und eine Pflicht, sondern auch eine große Chance. Wir haben Bevölkerungsumfragen durchgeführt zu dem Thema, die zeigen, dass die Bevölkerung eigentlich den Bestand sehr wertschätzt, also erstmal als klimafreundlicher einstuft, aber auch als individueller, als besser ins Umfeld integriert. Und da liegen auch große Chancen, glaube ich, wenn man sich dem widmet.
Kennt man ja aus vielen Diskussionen, dass gerade so auch so Kirchtürme und all dieses Markante, was eine Stadt oder auch, sagen wir mal, auf dem ländlichen Bereich etwas ausmacht, dass sich da Menschen auch mit identifizieren in irgendeiner Form, finde ich immer ganz spannend. Da gehen wir vielleicht auch nochmal später drauf ein, was denn dann wirklich so ein Stadtbild auch ausmacht. Du hattest vorhin auch das angesprochen, dass ihr ja noch weitere Veranstaltungsformate auch macht. Ihr macht ja auch so Werkstattgespräche und auch so Dialoge. Vielleicht kannst du da nochmal abholen, auch warum seid ihr denn auch viel in der Kommunikation? Warum ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und verschiedene Parteiengruppen auch zusammenzubringen? Und du hast auch die Sommerreise erwähnt, wo ihr durch ganz Deutschland tourt. Erzähl mal ein bisschen was von den Formaten und was so die Zielgruppen der einzelnen Formate sind.
Also wir haben, genau wie du richtig gesagt hast, unterschiedlichste Formate, die so ein bisschen was mit einem Zeitrahmen, aber auch mit der Art der Veranstaltung zu tun haben. Also angefangen beim Baukultursalon, das ist, sag ich mal, unser kleinstes, knackigstes Format, das ist eine Abendveranstaltung, eher hier bei uns angesiedelt in Potsdam oder Berlin, wo wir zu uns einladen im Grunde, um an einem Abend uns einem ganz speziellen Thema zu widmen. Wir haben da zum Beispiel das Thema Farbe, was wir im Oktober angehen. Aber das ist immer ganz unterschiedlich, ganz tagesaktuell auch und sehr speziell. Dann gibt es die Baukulturdialoge, die du erwähnt hast. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes Dialog. Also da setzen wir uns an einen Tisch und mit allen, die da kommen, wird zu einem Thema vor Ort diskutiert. Da gehen wir in eine bestimmte Stadt, in eine bestimmte Kommune, schauen, was liegt hier gerade an, was ist vielleicht Thema in der Stadtentwicklung, in der Baukultur. Und dann sprechen wir mit den Leuten vor Ort. Aber es kommen eben auch immer Expertinnen und Experten von außen dazu. Und das macht dann dieses, bereichert dieses Gespräch immens. Ne? Gerade wenn es Themen gibt, wo man vielleicht in der Stadt und in der Kommune nicht ganz eins ist, hilft ja manchmal der Blick von außen oder der Ratschlag von außen, dem Ganzen so den entscheidenden Schubs zu geben, dass es in die richtige Richtung losläuft. Und die Baukulturwerkstätten sind zweitägige Formate, wo wir auch bundesweit unterwegs sind. Die gliedern sich an den Baukulturbericht, an den Prozess. Weil wir sagen eben, oder wir sagen nicht nur, sondern es ist auch so, der wird nicht allein von uns im stillen Kämmerlein geschrieben, das würden wir uns ja gar nicht anmaßen, sondern wir sagen mal mehr oder weniger 2000 Personen sind eigentlich bei dieser Erstellung involviert. Und wir gehen da eben wirklich bundesweit in verschiedene Ortschaften, setzen uns zusammen anhand von konkreten Projektbeispielen, diskutieren, was ist eigentlich gerade Thema, wo brennt's. Was sind die Hemmnisse, was sind die Herausforderungen, die vor Ort anliegen, die bei den konkreten Projekten anliegen, um das dann auch mit in unsere Arbeit zu nehmen. Also konkrete Vorschläge, welche Gesetze müssten angepasst werden, welche Förderregularien funktionieren gut, wo sind die Anreize richtig gesetzt, was sollte man verstärken, wo sollte man vielleicht nochmal nachjustieren, um das dann auch mitzunehmen in unsere Arbeit am Baukulturbericht, weil der ja mit konkreten Handlungsempfehlungen auch wirklich an die Bundespolitik endet. Und dafür sind natürlich alle unsere Formate gedacht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, mit unserer Sommerreise unterwegs zu sein, um auch mal zu schauen, wie vielfältig ist eigentlich Baukultur. Wir sind da ja wirklich im, ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt meinen Kollegen Julian fragen, der das maßgeblich betreut hat, die kleinste und die größte Gemeinde. Aber ich behaupte jetzt mal einfach von 200 bis Einwohnern bis 4 Millionen. Berlin ist alles dabei. Und da sind die Herausforderungen für die Baukultur natürlich ganz unterschiedlicher Art. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gastgebende, die uns da erwarten auch. Also das ist der kleine Baukulturverein, der sich irgendwie für den Erhalt der Kirche im Ort einsetzt. Das ist die große Architektenkammer. Das ist die Bürgerinitiative, die ein Areal für sich umgestalten möchte, bottom-up. Also ganz vielfältig. Und denen bieten wir natürlich auch ein Schaufenster nach außen. Aber wir nehmen auch ganz viel mit für unsere Arbeit, weil wir eben sehen, wo hakt's überall. Und dann sehen wir ja auch bundesweit, wenn es sich anfängt zu decken, dann wissen wir, okay, da ist wirklich was, wo wir auch ansetzen müssen. Also das ist für uns auch eine ganz wichtige Rückkopplung. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass bei unseren Veranstaltungen, weil wir eben nicht, wie ich sag jetzt mal, der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten in erster Linie für die Interessen der Architekten einstehen oder die Bundesingenieurkammer oder der Verband des Deutschen Handwerks, sondern eben die Plattform für alle am Plan und Bauen Beteiligten sind, kommen die auch bei uns zusammen und haben einen ganz interdisziplinären Austausch, der wirklich sehr befruchtend ist, wo man dann auch merkt, okay, da kommt man dann auch mal auf Lösungen, die man so vielleicht in seinem eigenen Netzwerk gar nicht gefunden hätte.
Ich glaube auch gerade dieses interdisziplinären Austausch zu fördern ist was ganz Entscheidendes, um auch zu verstehen, also ich kenne es selber aus dem Studium, ich habe einen interdisziplinären Studiengang aus Architektur und Bauphysik studiert, der sich sehr besonders nannte Klimaengineering, also ein deutsches und ein englisches Wort. Aber auf jeden Fall, da ging es eben auch darum, mit vielen anderen auch Studiengängen sich auszutauschen und vor allem auch Projekte nie aus, sagen wir mal, nur rein Architektursicht zu sehen, sondern eben auch von Anfang an die Haustechnik mit zu planen, aber auch die Materialien, die verbaut werden. Also in vielerlei Hinsicht eben dann auch mit unterschiedlichen Gewerken eben von Anfang an zu denken und nicht zu sagen, wir machen jetzt nur einen Raum, was dann vielleicht so ein bisschen aus der Architektur vielleicht ab und an mal vielleicht auch als Kritikpunkte gesehen werden können. Von dem her, glaube ich, sehr spannend und sehr wegweisend auch. Vor allem auch die unterschiedlichen Sprachen der einzelnen Mitakteure kennenzulernen, weil jeder hat ja so seine seinen eigenen Blick, wie er durch eine Stadt läuft. Das ist sicher auch sehr interessant. Jetzt haben wir ganz viel über schon den Begriff Baukultur haben wir jetzt schon mehrfach genannt. Aber gibt es überhaupt eine Definition? Was bedeutet denn überhaupt Baukultur? Oder wie definiert ihr das für euch?
Ja, das gibt es, glaube ich, schon. Zumindest versuchen wir das, also auch wenn das sicherlich individuell ist, wie man es dann für seinen eigenen Fachbereich vielleicht auslegen mag. Übergeordnet würde ich es persönlich auch immer so ein bisschen übersetzen, damit man so ein Verständnis dafür bekommt, Baukultur, eine Kultur des Bauens. So, dann wird es schon so ein bisschen greifbarer, finde ich. Und für uns ist im Grunde ja Baukultur zusammengesetzt, vielleicht, man kennt ja das klassische Nachhaltigkeitsdreieck, aus ökonomischem Mehrwert, ökologischer Aspekte und sozialer Teilhabe. Und das sind alles drei Aspekte, die auch wichtig für die Baukultur sind. Und wir ergänzen das dann immer noch um zwei weitere Begriffe, und zwar Planungs- und Prozessqualität, also wie kommen wir zu unserem Ergebnis, und Raum- und Gestaltqualität, also wie sieht unser Ergebnis aus. Und diese fünf Säulen, wenn man die im Gleichgewicht versucht zu halten und gleichwertig betrachtet, dann sollte im Idealfall das Ergebnis auch baukulturell gelungen sein. Ja? Also, weil es nützt einem nichts, wenn genau was du gerade gesagt hast, jetzt das vielleicht eine fantastische Raum- und Gestaltqualität hat, also fantastisch aussieht, aber keine soziale Teilhabe ermöglicht, ja? Oder nicht ökologisch nachhaltig ist. Und das heißt, diese Aspekte gilt es zu vereinen, und das ist so eigentlich eine unserer grundsätzlichen Definitionen. Ne?
Wie unterscheidet sich denn das Stadtbild, wenn wir jetzt mal, ihr wart jetzt in zahlreichen Städten und habt unterschiedliche Stadtbilder gesehen, aber gibt es denn, gerade wenn man jetzt natürlich die kleineren Städte vergleicht mit den großen, gibt es da ganz unterschiedliche Herausforderungen für, auch um ein Stadtbild zu erhalten?
Ja, sicherlich. Also ich sag mal, im ländlichen Raum ist dieser von mir schon angesprochene Donut-Effekt natürlich ein ganz brennendes Thema, dass man am Ortsrand immer noch Einfamilienhausgebiete ausweist, obwohl in der Ortsmitte eigentlich leerstehende Gebäude verfallen. Aus Angst, dass sonst die Bevölkerung abwandert, gerade in stark schrumpfenden Bereichen ist das natürlich der Fall. Letztlich gräbt man sich da aber aus unserer Sicht ein bisschen selber das Grab, weil wenn dann die Ortsmitte leer fällt und die Gebäude verfallen, dann führt das nicht zu größerer Attraktivität, sondern eher zu weiteren Abwanderungen. Und da sehen wir eben, dass die Gemeinden, die sich darauf konzentrieren, diese Ortsmitte zu aktivieren, einmal vielleicht durch eigene Aktivitäten, indem sie zum Beispiel da ein Dorfgemeinschaftshaus bauen, eine Bücherei, die am Wochenende für Feiern genutzt werden kann. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist total individuell, so individuell wie die Ortschaft. Es gibt nicht die eine Lösung, aber eben diese Fokussierung auf die Ortsmitte, dass wir sehen, dass das sehr zu sehr großem Erfolg führt. Und da gibt es auch interessante Förderprogramme, zum Beispiel Jung kauft alt, wo dann junge Familien unterstützt werden, eine Bestandsimmobilie im Ortskern zu kaufen, um sie eben von diesem Wunsch nach dem Einfamilienhaus wegzubringen. Oft ist es nämlich gar nicht dieser unbedingte Wunsch, dass man dieses ja vielleicht auch gar nicht so besonders individuelle Fertighaus am Stadtrand haben möchte, sondern man hat Angst vor der Herausforderung, sich einer Bestandsimmobilie zu widmen. Und da ist natürlich wichtig, diese Hemmnisse auch abzubauen. Das ist, glaube ich, so im ländlichen Raum eine große Herausforderung. In den größeren Städten ist es dann eher der hohe Nutzungsdruck, ja, und die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppierungen. Also, weil du vorhin ja auch gesagt hast, die Folge davor ging es um Mobilität. Ich konnte sie jetzt noch nicht hören, weil sie im Moment auch noch nicht veröffentlicht ist, wo wir sprechen. Natürlich möchte der Fahrradfahrer etwas anderes als die Fußgängerin, der Autofahrer wieder etwas anderes als diejenige, die den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Und diese Bedürfnisse übereinzubringen, das kleine Kind hat ganz andere Anforderungen an öffentliche Räume als derjenige, der sie nur schnell durchqueren möchte. Und das ist für die Städte eine große Herausforderung, die dann auch noch gekoppelt werden muss, natürlich mit der Anpassung an den Klimawandel. Wir merken, es wird immer heißer, es gibt immer weniger Regen, und wenn er kommt, dann fällt er sehr drastisch. Und das ist sind für unsere Städte natürlich große Probleme, die wir auch mit bearbeiten müssen. Also da ist so ein Stadtumbau im Wandel, und nicht zuletzt dann natürlich auch unsere Innenstädte und Zentren, die vor der Aufgabe stehen, sich zu überlegen, was machen wir denn eigentlich, wenn der Handel nicht mehr die einzige Funktion ist, die Leute in die Innenstadt holt. Wie sieht das dann aus? Das war zum Beispiel auch für uns oder für mich, finde ich, eine der interessanten Lehren aus der Corona-Zeit, wenn es um die öffentlichen Räume ging, dass die Parks total überfüllt waren und die Innenstädte komplett leer. Also da hat man halt gemerkt, da war anscheinend nicht genug Aufenthaltsqualität, dass man sich auch da gern aufhalten möchte, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Und da müssen wir dringend was machen.
Jetzt sprichst du natürlich auch schon das Thema Innenstädte an. Auch so, wir haben es jetzt aus dem Ländlichen gehört, was da die Herausforderung ist. Aus dem Städtischen kennen wir das natürlich auch. Die große Frage, wie sehen unsere Innenstädte in Zukunft aus? Sind es dann noch Läden, wo nichts mehr zum Einkaufen gibt? Wird der Einzelhandel komplett digital nur noch stattfinden? Und ich habe so eine Art Showroom, in den ich da reingehe und mir das dann trotzdem digital order. Und die Frage natürlich auch, was passiert denn da drin? Ist es eher ein Begegnungsraum oder wie wird dieser Innenraum in den Gebäuden, aber eben auch im öffentlichen Raum dann auch bespielt und wer bespielt den überhaupt? Was würdest du denn sagen, sind denn für jetzt nochmal die Innenstadt von, was sind da die größten Hemmnisse? Und jetzt gerade, wenn wir es beziehen auf diese Digitalisierung des Handels, wie sieht denn eine Stadt aus, wenn da kein Handel mehr ist?
Naja, da gibt es eine Dystopie und eine Utopie. Also wir wünschen uns natürlich nicht, dass es so, sag ich mal, also das wird ja auch manchmal in Frage gestellt, brauchen wir denn überhaupt die Innenstadt? Ne? Es gibt ja auch sehr viele Orte auf dieser Welt, wo es das nicht gibt, wenn man mal in die USA schaut zum Beispiel. Und da ist unsere Ansicht, doch, wir brauchen das schon. Und ich glaube, da sind wir uns zu größten Teilen auch einig. Meistens schaut man nämlich mit Neid auf unsere gewachsenen, die europäische Stadt wird sie ja auch genannt, Innenstädte, in denen eben Leben stattfindet und in denen man auch leben kann. Von daher, glaube ich, ist es schon sinnvoll, da ein bisschen Arbeit und Zeit zu investieren, die auch am Leben zu erhalten und vielleicht einfach so ein bisschen einen Blick zurückzuwerfen, wie das eigentlich früher mal war. Und da war das eben natürlich immer eine wichtige Handelsfunktion, das wird sicherlich auch bleiben, aber nicht ausschließlich, sondern da wurde eben in der Stadt auch gewohnt und gearbeitet und mit der Industrialisierung hat man das eben getrennt. Also erstmal die laute und schmutzige Arbeit aus der Stadt rausgenommen und dann, als das Auto kam, war der nächste Step, oh, jetzt können wir auch noch weitere Wege zurücklegen. Das heißt, wir können auch die Schlafstätte woanders verorten als die Arbeitsstätte. Und da ist man momentan, glaube ich, schon so weit zu sagen, dass diese Entwicklung, so wie die Situation jetzt ist, vielleicht wieder zurückgedreht werden sollte. Damals war das vielleicht die richtige Entscheidung aus den damaligen Rahmenbedingungen heraus, aber jetzt haben wir Arbeiten oder also handwerkliche Arbeit, die durchaus auch in der Stadt stattfinden kann, weil sie einfach nicht mehr so laut ist. Und wir sind mittlerweile eine Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, da funktionieren Sachen ganz anders als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Und da ist wieder eine ganz andere Mischung möglich. Es gibt ja jetzt auch das urbane Gebiet, aber man könnte sicherlich noch einen Schritt weiter gehen. Und momentan ist es natürlich noch so, dass ganz viele Städte ihre Innenstädte als Kerngebiet ausgewiesen haben. Und da ist halt zum Beispiel Wohnen nur ausnahmsweise möglich teilweise. Und da muss man halt schauen, dass man die Rahmenbedingungen Richtung Nutzungsmischung auslegt und dass vielleicht auch die Städte selber aktiv werden. Also wir sehen zum Beispiel in der Stadt Siegen, die holen jetzt ihre Uni wieder zurück in die Innenstadt. Das war ja auch mal so eine Zeit der 60er, 70er Jahre, der Campus-Entwicklung am Stadtrand. Und Siegen macht das jetzt so, die holen ihre Uni zurück in die Stadt, damit da eben wieder Leben ist und haben zum Beispiel ein ehemaliges Karstadtgebäude umgebaut, auch zu einem Hörsaal. So, und das sind so Ideen, aber das ist genauso wie bei den kleineren Ortschaften. Da muss jede Stadt oder jeder Ort eigentlich seine individuelle Lösung finden, weil nicht jede Stadt hat eine Uni, da fängt es schon mal an. Und manchmal ist vielleicht auch der Campus am Stadtrand richtig und es ist eben eine andere Funktion, die da in die Innenstadt muss. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, glaube ich, das anzufangen und da Anreize zu setzen. Und ist natürlich immer so ein bisschen die Frage der Finanzierung. Im Moment sind viele Immobilien in der Innenstadt noch sehr teuer. Und ja, da muss man natürlich schauen, wie sich das entwickelt, dass da Möglichkeiten geschaffen werden, dass zumindest die Erdgeschosszonen vielleicht auch ja, eine andere öffentliche Nutzung bekommen.
Du hattest vorhin schon mal auch nochmal das Thema Bestand angesprochen, dass vielleicht viele auch erstmal Respekt davor haben, einen Bestandsbau, sei es jetzt für das eigene Wohnen und Leben, aber sei es eben auch für, sagen wir mal, für diese Büroflächen etc. anzufassen, so dass man viel mehr Abriss statt Upgrade macht vielleicht. Und da wäre vielleicht die Thematik, das Thema graue Energie natürlich auch. Also alles, was jetzt schon mal steht, da ist schon mal Energie aufgewendet worden, um das überhaupt zu errichten. Und deswegen ist es erstmal, du hattest vorhin, glaube ich, ist es erstmal per se schützenswert, egal ob es uns jetzt erstmal gefällt oder nicht. Natürlich kennen wir auch Bauten, die vielleicht jetzt optisch nicht mehr in das reinpassen, aber es gibt auch sehr schöne Projektbeispiele, glaube ich, die es geschafft haben, diesen Wandel dann auch wieder zu haben. Aber mit der, dass du auch gesagt hattest, eine Nutzungsänderung und eben auch vielleicht eine Vermischung von Gebäuden. Was macht denn, oder von Zonen, was macht denn überhaupt so ein Mischgebiet vor allem attraktiv? Wir kennen es aus diesem 15-Minuten-Stadtdenken heraus. Da vermischt sich ja eben auch, dass wir nicht nur alles zentral haben, sondern so in Quartiersgedanken überall denken. Was macht denn diese Mischung an Nutzungen, was hat das für Vorteile?
Ja, zum einen hat es Vorteile, dass es über den ganzen Tag genutzt ist. Also der Handel hat Öffnungszeiten und wenn die dann vorbei sind, dann sieht man eben, wie in deutschen Innenstädten das oft aussieht, dann wird es tatsächlich manchmal richtig unheimlich. Das wäre natürlich, dem wäre natürlich vor, oder das würde natürlich, wäre verhindert, wenn Leute auch dort wohnen. Ja? Also wenn es auch Leben nach den Öffnungszeiten in der Innenstadt gibt. Und im Moment kommt natürlich auch nur die Klientel in die Stadt, die Kaufkraft hat. Ja? Also nur wenn ich, und für die anderen wird da nicht viel geboten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Bildungsangebote in der Innenstadt habe oder vielleicht auch meine Kita oder meinen Spielplatz, also dann gibt es auf einmal eine Aufenthaltsqualität auch für ganz andere Gruppen, die jetzt nicht ausschließlich für den Konsum in die Innenstadt kommen. Und das ist sicherlich wünschenswert.
Ein zweiter Punkt, den du auch angesprochen hast, war das Thema Lärm vom Handel, dass man gesagt hat, okay, oder vom Handwerkhaus, dass man die erstmal aus der Stadt herausgezogen hat. Jetzt würde ich aber, wenn ich selber komme aus Stuttgart, ich würde jetzt nicht sagen, dass es dort wenig Lärm, also im Sinne von Autos etc., von Verkehr eben gibt. Und auch natürlich das Thema Feinstaub ist bei uns ein großes Thema. Haben wir denn nicht jetzt auch die Thematik, dass wir eher wieder vielleicht jetzt nicht mehr den Handel raus oder das Handwerk von der Stadt rausnehmen müssen, aber dass eben auch das Thema autofreie Stadt oder zumindest Innenkernstadt, wo es ja auch zahlreiche Beispiele gibt, wo das gut gelungen ist, dass das ein Faktor auch dafür sein kann, dass eine Zone wieder mehr fußläufig wird und dadurch eben automatisch kleiner und zentraler gedacht wird.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr viel großzügiger, was den Autolärm angeht, als den Gewerbelärm. Das ist, könnte man auch mal überdenken, also wenn man das anspricht, die TA-Lärm. Genau, also die Tendenz geht sicherlich in die Richtung zu sagen, nachdem, wie ich vorhin ja auch angesprochen habe, in den 60er, 70er Jahren aus verständlichen Gründen, man konnte sich das vielleicht auch gar nicht so vorstellen, wie das dann mal wird, sehr in für das Auto geplant und gedacht wurde, fängt man jetzt an zu sehen, dass das doch durchaus einige Nachteile gebracht hat. Eben den Lärm, die Feinstaubbelastung, die Gefährdung, die Einschränkung in den öffentlichen Räumen. Ich glaube, habe ich gelesen, 60% des Stadtraums werden eigentlich durch Autos eingenommen, ja, entweder im ruhenden oder im fließenden Verkehr. Und es kommt immer mehr ins Bewusstsein, wie viel Fläche das eigentlich ist, die da von einigen wenigen, muss man ja auch mal sagen, benutzt wird. Also warum ist es denn, wäre es denn absurd, wenn ich jetzt meinen Kühlschrank auf die Straße stelle und den abschließe und sage, so, den stelle ich jetzt dahin. Ja, aber ein Auto ist völlig okay, auch wenn das ein persönlicher Gegenstand ist, der da einfach steht. Und wenn man da mal anfängt, das so zu hinterfragen, dann wird einem bewusst, wie viel gemeinsame Fläche eigentlich für diese Autos drauf geht und was man daraus machen kann, wenn man bereit ist, da ein bisschen zurückzugehen. Und da gibt es eben, wie gesagt, gute Beispiele, da muss man jetzt keine Angst haben, dass ältere Menschen nicht mehr dahin kommen, wo sie hinwollen. Darum geht es natürlich nicht, sondern es geht darum, die große Masse ein bisschen einzudampfen und erstmal vielleicht eine gerechte Flächenverteilung herzustellen. Es muss ja nicht komplett sofort autofrei sein. Es würde ja auch erstmal autoarm oder autoreduziert ausreichen dafür, dass man ein bisschen mehr Platz auch wieder für Fußgänger, für Radfahrer hat. Und wir sagen im Grunde, wenn die Stadt gut funktioniert für die vielleicht schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, dann ist sie eigentlich gut geplant und das sind Kinder und ältere Menschen und die kommen teilweise ja gar nicht in einer Ampelphase über die Straße als Fußgänger. Und da vielleicht so ein Umdenken zu haben, zu sagen, okay, vielleicht machen wir erstmal die Ampelschaltung so, dass die entspannt über die Straße gehen können und dann kann von mir aus das Auto durchfahren, aber es ist eben nicht mehr der alles bestimmende Faktor.
Du hattest jetzt einen Begriff genutzt, den ich sehr gut fand, der war das Thema Gerechtigkeit in der Stadt. Ich war mal selber auf einem, hat mich eine Kollegin eingeladen gehabt von MOFA, die kommen aus Mannheim, und die haben einen Vortrag dazu gehalten. Ich war da durch Zufall eben mit dabei und war dann wirklich fasziniert, denn da ging es um das Thema natürlich auch behindertengerechte Städte. Und dieser Vortrag, ich habe darüber, man kennt es von Ampel oder so, da wird einem das bewusst, okay, das ist für Sehbehinderte hier auch und mit den Noppen vielleicht oder von der Bahn, eben von den Bahngleisen kennt man es. Aber da habe ich gedacht, da ist doch eine ganze Stadt, die auch so voll ist, dass vielleicht für Menschen, die eine Behinderung haben, eben auch sehr schwierig sein kann, durch eine Stadt zu kommen. Und da diese Teilhabe zu garantieren und eine Gerechtigkeit auf öffentlicher Raum in irgendeiner Form herzustellen, glaube ich, eine große Herausforderung ist. Was würdest du denn sagen, inwieweit betrachten wir denn wirklich, wenn wir jetzt Projekte angehen, die Gerechtigkeit von einer Quartiersentwicklung in diesem Zusammenhang?
Da würde ich schon behaupten erstmal oder sagen, vom Empfinden her zumindest, was uns so begegnet in unserer alltäglichen Arbeit, dass das schon die meisten Städte ernst nehmen, ja, und auch gerne Räume für alle gestalten möchten. Also gerade was jetzt aktuell passiert, da ist doch ein großes Bestreben da, alle einzubeziehen und einen Ort für alle zu schaffen. Das würde ich schon so sehen. Man muss natürlich schauen, wie die Erwartungshaltung ist, wenn man jetzt an gemeinschaftliche Planungsprozesse geht. Da ist dann manchmal so die Erwartungshaltung, wir alle gestalten das gemeinsam, ein bisschen gefährlich, weil das kann natürlich nicht funktionieren. Und wenn 50 Leute in einem Raum sind, dann gibt es 50 verschiedene Interessen. Die sind teilweise nicht vereinbar. Das heißt, es muss einfach jemanden, dafür haben wir ja gewählte Vertreterinnen und Vertreter, geben, der das entscheidet. Und dafür haben wir Planerinnen und Planer, die ausgebildet sind, das zu planen. Aber es geht natürlich darum, alle Beteiligten zu hören und alle Meinungen einzubeziehen und gegeneinander abzuwägen und dann zu schauen, wie kriegt man möglichst viel davon überein und wie bekommt man das bestmögliche Ergebnis unter Einbeziehung dieser ganzen Rahmenbedingungen hin. So, das ist, glaube ich, das Wichtige dann bei dem Prozess. Und das muss man ehrlich kommunizieren, dass es so ist. Ja? Und dich ein, was wünscht ihr euch? Dann damit produziert man dann eben meistens Unzufriedenheit.
Ihr habt so einen Satz, glaube ich, auch auf eurer Webseite stehen mit Räume prägen Menschen und Menschen prägen Räume. Was sind denn für soziale Aspekte, die im Innenraum, aber eben auch im öffentlichen Stadtraum passieren? Was kommt da zusammen? Also welche Werte teilen da Menschen miteinander und für was wird es genutzt? Also mal unabhängig jetzt von der Begegnung.
Ja, genau. Also vielleicht ist das auch noch in unserem Gespräch noch bislang ein bisschen zu kurz gekommen, dass wir nochmal über die Baukultur an sich und die Bedeutung sprechen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Stiftung macht und was Baukultur bedeutet, aber was die Baukultur für die Gesellschaft bedeutet, das ist nämlich extrem wichtig und es ist, glaube ich, im Bewusstsein gar nicht so verankert, seltsamerweise. Ich frage mich ehrlich gesagt auch immer, warum. Aber dass es eben so ist, die Räume, in denen wir uns bewegen, prägen uns natürlich. Also wir sind dem den ganzen Tag ausgesetzt. Es gibt ein nettes Zitat von Johannes Rau, der gesagt hat beim Gründungskonvent, die Musik kann ich ausschalten, Bilder kann ich von der Wand nehmen, also das kann ich alles beeinflussen, aber meine gebaute Umwelt kann ich nicht ausschalten, da muss ich mich durchbewegen. Und die beeinflusst mich natürlich. Und wenn die gut gestaltet ist, so dass ich durch attraktive Räume gehe, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle, dass ich einen Ort habe, an dem ich mich gerne aufhalte, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Lebensqualität. Und dazu gehören auch natürlich die Gebäude in Privateigentum oder die Bauwerke. Das heißt, man hat auch eine Verantwortung für die Gesellschaft mit seinem Eigentum, qua Grundgesetz im Grunde. Und andersrum prägen wir ja diese Räume. Wir alle sind dafür verantwortlich, wie diese Räume aussehen. Und gestalten unsere Lebensumwelt. Und da habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so in den Köpfen. Wir wissen zwar irgendwo, wenn wir in Italien im Urlaub sind, ach, irgendwie fühlen wir uns hier in diesem kleinen Platz am Ort so wohl, aber warum man dann nicht nach Hause geht und auch so ein Augenmerk auf Materialqualität, auf Gestaltung, auf ja, vielleicht ein schönes Stadtbild legt, sondern da dann oftmals gespart wird. So, das ist so, die Gestaltung ist das Add-on, was wir uns noch leisten können, wenn noch was übrig ist. Dass das nicht gesehen wird, das ist, glaube ich, ein großes Manko. Und das ist natürlich auch eine der zentralen Aufgaben, dass wir diese Bedeutung der Baukultur auch in der Gesellschaft verankern.
Ihr schreibt, glaube ich, auch, irgendwo hatte ich das gelesen, das Thema, die emotionalen und auch den ästhetischen Bezug zu dem Stadtbild, was uns umgibt, herzustellen. Das ist ja auch ein Faktor, der erstmal total unten, der wird erstmal weggelassen, wie wichtig es eigentlich ist, dass es auch ästhetisch ist, in dem, wie wir uns bewegen. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte zu sagen. Wir hatten ja auch vorhin das Thema mit der Laufbereitschaft. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, was du ansprichst, ist aus dem Baukulturbericht öffentliche Räume. Da haben wir eine Grafik drin, die darstellt, dass eben die Akzeptanz, längere Wege hinter sich zu lassen, um 70% steigt, wenn das Umfeld attraktiv gestaltet ist. Also wenn ich mich eben wohlfühle, wenn es abwechslungsreich gestaltet ist, dann bin ich auch bereit, viel längere Fußwege auf mich zu nehmen. Und das ist natürlich gerade im Sinne von Verkehrswende ein ganz interessanter Aspekt.
Das war. Jetzt haben wir gerade das Thema gehabt, dass ich, weil etwas ästhetisch ist, dass ich auch bereit bin, länger zu laufen. Bin ich denn auch, wenn etwas sehr ästhetisch ist, also wenn der Stadtraum ästhetisch gestaltet ist, bin ich dann vielleicht auch bereit, auf weniger Raum, auf privater Fläche zu wohnen? Also gibt es dazu Statistiken, die sowas belegen können?
Die würde mich sehr interessieren. Ich hab sie derzeit noch nicht gefunden. Wobei da wahrscheinlich momentan dran geforscht wird, weil das natürlich von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Wir sprechen ja auch über einen Wohnraummangel bei gleichzeitig immer noch steigender Wohnfläche pro Kopf. Das heißt, wir alle haben mittlerweile fast 50 Quadratmeter pro Person. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 14. Gut, das war vielleicht jetzt nicht so, aber auch in den 90er Jahren war es noch die Hälfte an Wohnfläche, die wir pro Person verbraucht haben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema für den Klimaschutz. Weil wenn wir Energie einsparen, ist es natürlich schön und gut. Wenn wir aber diese eingesparte Energie auf doppelt so viel Fläche wieder verbrauchen, haben wir im Endeffekt nichts gewonnen. Das ist so dieser sogenannte Rebound-Effekt. Wir haben eigentlich, verbrauchen wir noch genauso viel Energie zum Heizen unserer Räumlichkeiten wie vor 10 Jahren, weil einfach die Fläche gestiegen ist. Und das heißt, wir müssten uns auch einschränken, aber das macht natürlich keinen Spaß und es kann aber Spaß machen, wenn man das Ganze auch so ein bisschen als Chance begreift, zu sagen, ich mache es mir richtig schön, ich brauche nicht so viel Platz, ich brauche vielleicht auch nicht so viele Dinge, aber das, was ich habe, ist gut gestaltet und ich habe dann eben Gemeinschaftsflächen, die ich mit anderen nutze und teile, die das ausgleichen. Das ist ja auch die Tendenz gerade auf dem im Wohnungsbau zu sagen, das sind so Modelle, die wir fahren, damit wir da unsere Ziele auch erreichen können, so was Wohnfläche angeht, als auch Energieziele.
Da gibt es ja auch zahlreiche Möglichkeiten, wie das dann ausgestaltet werden kann, sei es von Coworking über Co-Living, Konzepte, die oder auch mehr Generationen Häuser, die jetzt dann doch auch wieder gerade in Bestandsbauten spannenderweise wird sowas dann doch wieder mehr auch mal getestet. Wie kann man das auch zusammenbringen, dass wir auch dieses Generationsthema damit abnehmen? Was glaubst du denn, wie würde denn für dich, wenn du jetzt mal in die Zukunft denken würdest, was macht denn für dich in Zukunft eine Stadt aus? Was würdest du dir wünschen, wie eine Stadt, eine lebenswerte Stadt bespielt ist?
Also viele der Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, wären idealerweise verwirklicht. Also der Autoverkehr wäre quasi so reguliert, dass es ausreichend Zonen gibt, in denen man sich eben frei bewegen kann, die man frei als Aufenthaltsfläche nutzen kann. Die Stadt der Zukunft ist sehr, sehr viel grüner und auch sehr, sehr viel blauer, als sie heute ist. Sonst halten wir die klimatischen Bedingungen der Zukunft nicht aus. Und da meine ich auch nicht nur den gepflegten, kurz geraspelten Rasen, sondern tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen das Stichwort urbane Wildnis, damit nicht nur wir Menschen, sondern auch ein paar Tiere es gut haben in der Stadt. Also eine größere Verschränkung vielleicht wieder von Natur und Stadt, als wir das heute haben. Das ist jetzt ein bisschen sehr langfristig gedacht, aber das könnte ich mir als Vision durchaus vorstellen, dass es wieder in die Richtung geht, weil man doch spürt, auch in Bevölkerungsbefragungen, dass da ein ganz großer Wunsch herrscht, auch in den Städten von der steinernen Stadt ein bisschen wegzukommen und wieder mehr Bezug zur Natur zu haben. Und dann würde ich mir natürlich im Sinne der Baukultur wünschen, dass diese Städte dann auch gut gestaltet sind mit hochwertigen, dauerhaften Materialien und einfach mit einem Anliegen, die Welt zu verschönern. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Der Begriff schön wird ja oft auch ganz kritisch gesehen, weil er so schwer zu quantifizieren ist. Also was ist jetzt schön? Wer empfindet was als schön? Aber ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn das die Intention wäre. Weil das ist sie ja bei vielen auch nicht, sondern bei vielen ist die Intention maximale wirtschaftliche Rentabilität. Und ich glaube, wenn schon mal die Intention schön ist, dann gefällt es vielleicht immer noch nicht jedem, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So.
Also auch ein gemeinsames Verständnis. Du hattest jetzt gerade auch nochmal sehr schön auch das Thema Biodiversität. Natürlich kam da auch nochmal mit raus. Das heißt, mehr Natur, mehr Grün, mehr Blau. Im Vergleich mit Potsdam, wie man es jetzt hier vielleicht auch ein bisschen an Stellen auf jeden Fall auch sehen kann und einem sehr nahe vorkommt, im Gegensatz zu vielen anderen Städten. Jetzt gibt es aber natürlich auch eine ganze Gegenbewegung, wenn wir über virtuelle Räume zum Beispiel sprechen, rund um Digitalisierungsprozesse und jetzt alle auf dem Hype sind Metaverse. Wie geht's dir denn dabei, wenn du hörst, okay, wir kaufen uns jetzt halt unsere Grundstücke im digitalen Raum, kann das ersetzen? Wir kennen es aus Bildern, wir hatten es vorhin auch schon, das Thema aus China, dass ich in einer, keine Ahnung, ich glaube 2 Quadratmeter Zelle wohne. Ich könnte mir auch eine Brille aufsetzen und im Metaverse halt mein Grundstück neben, wie es so schön heißt, dann immer aus Podcast neben Snoop Dogg oder so. Da denke ich mir immer, also Leute, wenn das ist, wie wir in Zukunft leben wollen, dann weiß ich auch nicht. Wie stehst du denn da dazu?
Ja, also da bin ich auch eher, was heißt altmodisch veranlagt, aber im Moment noch realistisch veranlagt. Wir sind einfach noch analoge Menschen. So, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das ist, finde ich, auch eine Sache, die man vielleicht jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal vor Augen geführt bekommen hat, wie wichtig es ist, Menschen zu sehen, also dass wir jetzt hier beieinander sitzen in einem Raum und uns sehen, ist einfach was ganz anderes, als das per Zoom zu machen. Und das geht auch und das kann ganz vieles erleichtern, aber ausschließlich funktioniert es, glaube ich, nicht, sondern es ist gut, sich auch mal in die Augen zu sehen, sich mal dreidimensional zu sehen und gerade die Umwelt natürlich auch nochmal mit all seinen Sinnen zu erfahren. Vielleicht gibt es das irgendwann in ein paar hundert Jahren, dass man wirklich alle Sinne auch digital erreichen kann, dann weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann so, dass wir in Tanks liegen und alles nur noch irgendwo angeschlossen ist. Für mich jetzt nicht besonders erstrebenswert. Und ich glaube, da kommt dann auch so dieser, da sind wir vielleicht, was die Forschung angeht, was unsere Seele betrifft, um jetzt mal so ein bisschen fast esoterisch zu werden. Aber da gibt's, glaube ich, noch mehr als das, was wir so aktuell wissen, was dann verkümmern würde. Und ich glaube, dass, also und im Moment sind wir sowieso noch nicht so weit, dass nicht diese ganzen sinnlichen Erfahrungen, die uns diese unsere gebaute und gestaltete Umwelt, da gehören ja auch gestaltete Landschaftsräume dazu. Also Baukultur ist nicht nur das Gebäude und die Stadt. Baukultur ist natürlich auch die gestaltete Landschaft, das ist, wo sitzt das Windrad in der Landschaft und wie ist der Flusslauf gestaltet? Und diese sinnliche Erfahrung, die kann man, glaube ich, momentan noch nicht ersetzen.
Viele, die jetzt natürlich auch noch im jungen Berufsleben sind, das heißt Studenten vielleicht noch in ihren letzten Jahren, aber eben auch Anfang im Berufsleben, vielleicht auch den einen oder anderen Ereignisschock erleben und merken, huch, das, was man in der Theorie vielleicht lernt, das funktioniert in Praxis in Teilen auch nicht so. Das ist sehr viel zäher, als man sich es vielleicht wünschen würde. Was würdest du denn Berufstätigen, jungen Berufstätigen und vielleicht noch Studierenden mitgeben wollen, wo du sagst, hey, wenn du merkst, du möchtest etwas zum Stadtbild, zu der Gesellschaft, in der wir leben und auch wohnen, arbeiten, beitragen, in welche Form kann man sich denn mit engagieren oder vielleicht auch mal zu einer eurer Veranstaltungen kommen? Wäre so eine Idee?
Ja, natürlich. Muss ich ja Werbung im eigenen Sinne machen. Also erstmal unsere Publikationen lesen und sich informieren, den Baukulturbericht und unsere Handbücher, unseren Newsletter abonnieren, damit man immer auf aktuellem Stand ist, unseren Instagram-Kanal und zu unseren Veranstaltungen kommen. Das ist natürlich Schritt 1. Schritt 2 wäre sich Verbündete suchen vielleicht auch, schauen, wo man Leute trifft, die einen inspirieren, die man interessant findet, da zuhören, schauen, was die machen und sich da anschließen. Es gibt so unglaublich viele und das ist das Schöne, was wir eben auch bei unserer Baukultursommerreise und auch in unseren Veranstaltungsformaten merken. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die sich dafür einsetzen, für diese gebaute Umwelt und da gibt es kein Format, was es nicht gibt. Also es gibt die Einzelkämpferin, die da alleine loszieht und auf jeder Veranstaltung ihre Hand hebt und sich engagiert. Man kann natürlich auch in seine Politik vor Ort gehen, da kann man auch ja unmittelbar wirksam werden, Bezirksverordnetenversammlung oder welches Format es da auch immer gibt. Es gibt alle möglichen Baukulturvereine, Institutionen, Architects for Future, also da gibt es so viele Möglichkeiten, sich auch ehrenamtlich und nebenbei zu engagieren und dann natürlich auch im Berufsfeld. Und also da ist es sicher, zeigst du ja in deinem Podcast, wie vielfältig das ist, dieses Berufsbild derjenigen, die am Planen und Bauen beteiligt sind. Und da wäre es halt schön, eben, wie wir ja auch schon zwischendurch mal angesprochen haben, dieses interdisziplinäre Aufeinanderzugehen, miteinander arbeiten. Was ich ganz eingangs vielleicht gesagt habe, was für mich auch so ein Praxisschock war, in meinem Studium tatsächlich überhaupt keine Berührung gehabt zu anderen Fachdisziplinen, überhaupt nicht. Will ich gar nicht der Stadt Braunschweig oder der Uni Braunschweig zulasten machen. Vielleicht habe ich mich selber auch nicht bemüht, aber ich würde mal behaupten, das ist, war von beiden Seiten vielleicht ein bisschen schwach. Aber da bekommt man dann im Berufsalltag doch mit, dass man öfter mal gegeneinander arbeitet und nicht miteinander. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstseinswandel, wo ich das Gefühl habe, da ändert sich auch gerade in der jüngeren Generation was mich sehr hoffnungsfroh stimmt, dass ich das Gefühl habe, die haben auch Lust, was zu bewegen und die haben irgendwie Lust, was zu verändern und die haben auch Lust, das mit vielen verschiedenen Leuten anzugehen. Und ich glaube, dann macht es auch richtig viel Spaß. Also wenn man das, was auch immer man, ob es dann Stadtplanung ist oder Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Baustoffentwicklung, alles Mögliche, wenn man das dann gemeinsam macht und als sein Projekt entwickelt, dann macht es halt Spaß.
Jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Wir haben jetzt heute viel natürlich über das Thema Baukultur, Stadtbild, aber eben jetzt auch zum Ende das Thema soziale Aspekte und auch die Ästhetik nochmal mit angesprochen, was denn die Gestaltung der Städte eben ausmacht. Wir haben auch ein bisschen über das Thema Innenstädte auf dem ländlichen Raum, aber auch im städtischen Raum gesprochen. Und wir merken, dass es eigentlich damit noch natürlich nicht ausdiskutiert ist, sondern dass man wirklich jetzt auch gespannt sein kann, was in eurem neuen Baukulturbericht rauskommt und vor allem diese Umbaukultur. Ich glaube, das ist auch ein Begriff, der sehr, sehr prägend sein wird die kommenden Jahre und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auf die Ausgabe. Jetzt bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch dich zu fragen, was denn deine persönliche Herausforderung von morgen ist.
Meine persönliche Herausforderung von morgen ist, einmal natürlich den kommenden Baukulturbericht noch gut in die Welt zu bringen, am 8. November in Berlin zum Tag der Umbaukultur. Ist eine öffentliche Veranstaltung, da werden wir ihn vorstellen. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass die Inhalte auch ankommen, da wo sie hin sollen. Das heißt, da werden wir viel dran arbeiten, das in die Welt zu bringen, über die verschiedensten Formate. Und ich persönlich wünsche mir, dass ich hier bei der Bundesstiftung Baukultur und gemeinsam mit all unseren Verbündeten, wir haben ja ein ganz großes Netzwerk, vielleicht wirklich ein ganz klein bisschen dazu beitragen kann, dass wir alle in einer schönen Umwelt leben können. Das wäre mein Wunsch.
Ich habe einen Wunsch, da hoffe ich, dass das auch weiterhin so sein wird. Und da bin ich ganz gewiss, schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.